Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen. Heute haben wir die Folge 672 des CC2TV Audiocast. Und ich habe ein paar Themen ausgesucht. Ich werde nicht so viel machen heute. Ich bin wahnsinnig in Zeitnot. Wir haben es also gleich 16 Uhr. Und vorher, ich habe das alles aufgenommen, es waren 55 Minuten sowas. Und dann ist mir Audacity abgestürzt. Normalerweise passiert gar nichts. Es kommt immer wieder. Aber diesmal ist alles weg. Es war wirklich nicht mehr zu retten. Ich habe 2 Stunden versucht, habe gedacht, ich sag nicht, wie der Haufen heißt drauf und mach's einfach neu. Also, es wird ein bisschen kürzer als sonst und ich werde es nicht so schön oder sauber schneiden wie sonst. Es könnten also ein paar Rülpser oder sonstige Sachen drin sein, bitte ich zu verzeihen, aber besser so als gar nicht. Es werden immer wieder Themen angefragt. Ein ganz, ganz häufig angefragtes Thema ist, viele wollen wissen, wie ist denn das eigentlich mit UFOs? Wobei UFOs sind nicht irgendwelche unidentifizierbaren Flugobjekte gemeint, sondern es sind Flugobjekte, ja, möglicher außerirdischer, was auch immer, Wesen oder Maschinen oder sonst was gemeint. Schwieriges Thema, ja, vor allen Dingen, weil die Volksmeinung ja so von vielen Medien so ein bisschen verhunzt worden ist. Muss man darüber sprechen? Sicherlich, das ist auch eine Geschichte, die interessant ist. Da möchte ich mir aber eine Struktur machen, weil ich sonst vom Hundertsten ins Tausendste komme. Ich kann aber schon mal vom Resümee her sagen, okay, Außerirdische, bin ich überzeugt, gibt es, waren bei uns vielleicht, kommen uns laufen, besuchen, was denn den Quatsch. Sind irgendwo gelandet und sprechen mit Amis oder Russen oder Chinesen, noch größerer Quatsch. So blöd können die nicht sein, wenn die so weit durch die Welt reichen, dass sie dann mit irgendeiner kriegerischen Rasse irgendwelche Konversationen betreiben und dem vielleicht sogar noch verraten, wie sie ihre Mitmenschen besser umbringen können. Also vergesst es. Das war die Kurzform davon. So, dann gibt es immer wieder Themen mit Energie und Windkraft und Solarenergie und Atomkraft und ist ja alles durchgekaut bis was weiß ich wohin. Ein Thema Fusionsenergie, das ist so ein Ding, da wird jetzt wieder eine neue chinesische Sau durchs Dorf getrieben. Da sei angeblich jetzt ein Durchbruch erzielt und so weiter. Gehe ich gleich mal kurz drauf ein als Thema. Soll ich das erstes machen oder mache ich die bekloppte Kamera, die keine Kamera ist? Ich mache erstmal die Kamera, die ist lustiger. Ja, und dann noch so 2, 3 andere Sachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei all denen, die gespendet haben, diesmal schon am Anfang und möchte aber noch etwas sagen. Seit Jahren stelle ich diesen Audiocast in OGG-Format, in MP3 und in MP3 Low zur Verfügung. Ich glaube, das wird gar nicht mehr genutzt. Mittlerweile sind die Bandbreiten bei den meisten so, dass man MP3 einfach laden kann, ohne große Probleme und keine Low-Version braucht, die dann irgendwie noch bescheidener ist im Klang. Und die OGG-Version weiß ich nicht. Ich möchte diejenigen bitten, die dringend eine Low-Version brauchen, weil sie am hinterletzten Zipfel eines noch hinterletzteren Dorfes wohnen, so wie ich zum Beispiel, und eine Anbindung haben, wo eine Wasserleitung mehr Daten überträgt als das Telefonkabel, und die unbedingt OGG haben wollen. Gibt wahrscheinlich relativ wenige. Wer das will, meldet euch. Wenn es mehr als 3 sind, lassen wir das so. Wenn sich aber noch nicht mal 3 innerhalb der nächsten 3 Monate melden, fällt das dann weg spätestens zum Jahresende und ich mache nur noch ein Format. So, das war jetzt der Vorspruch. Amen. Jetzt kann's losgehen. Jetzt müssen wir mal über den Björn Karmann sprechen. Karmann, die Alten wissen das vielleicht, der Karmann Gia. Das war so ein Coupé von Volkswagen, war damals ein super Dingen da. Wer es hatte, war wirklich King. Aber das war ja der Designer aus Italien, Karmann. Hier handelt es sich um Björn Karmann. Also Björn, der Name deutet schon auf Norden hin. Er kommt aus Dänemark, ist auch ein Designer und ja, außerdem Fotograf. Und er hat einen Fotoapparat entwickelt, gebaut, erfunden, der keine Fotos macht. Naja, er macht keine Fotos, aber er ist die Ursache dafür, dass Fotos entstehen. Jetzt ist dann die Frage, was ist ein Foto? Ein Abbild der Realität? Dann macht das Ding auch gar keine Realitätsfotos, sondern es macht etwas. Ich rede drumherum, aber ich will euch alle neugierig machen. Also pass auf. Das Ding sieht aus von vorn wie eine Spinne mit 8 Doppelbeinen, hat er selbst gedruckt im 3D-Drucker und dahinter ist eine Kiste mit 3 Knöpfen obendrauf. Was die genau machen, weiß ich nicht, aber dieses Teil nennt er die Kamera Paragraphia. Hat nichts mit unseren Juristen zu tun. Und diese Kamera, die macht Fotos, die keine Fotos sind, weil die hat einen GPS-Empfänger eingebaut und hat einen Raspberry eingebaut und empfängt über den Raspberry, über Netze, Internet, sowas, die eigene Position über GPS und bestimmt das Wetter an der eigenen Position und die Uhrzeit und die Jahreszeit, also Sommer, Winter, Tag, Nacht, Regen, Schnee, Sonnenschein und so weiter. So, und dann hat er ein Programmchen dazu gemacht, was diesen ganzen Kram da zusammenfriemelt. Und dann übergibt es diese Daten, dieses dänischen Designers, an eine Software. Und zwar haben viele wahrscheinlich schon mal davon gehört, diesen Text-zu-Bild-Generator Stable Diffusion, dem kann man per Text erklären, was er für ein Bild malen soll. Und genau das macht er. So, und jetzt kriegt dieser Bildgenerator, eine sogenannte KI, erst gesagt, ich bin da und da und wir haben jetzt hier dieses Wetter und diese Temperatur und diese Wolkenbedeckung und ich gucke in diese Richtung und so weiter. Mach mal Bild. Und dann macht der Bild. Was da rauskommt, hat natürlich nichts mit dem zu tun, wo dieser Björn gerade steht, sondern das denkt sich die Software aus. Und wir wissen ja, wie blöd KI ist. Ich habe es ja schon mal vorgestellt. Und da kommt also irgendwas raus. Ein Foto? Ja, das sieht so aus wie ein Foto. Realistisch? Ja, mehr oder weniger schon. Aber wo das ist ja nur eine Idee von irgendwelchen Elektronen, die da in diesen Elektronengehirn, wo die Software drauf läuft, rumflitzen. Es ist ja nicht die Realität. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen, was die Realität ist. Im nächsten Schritt will der liebe Björn Karmann nicht wegfahren, vielleicht hat er sogar einen, ich weiß nicht, will er dann aber auch noch zusätzliche Daten, zum Beispiel von Google Maps und von was weiß ich was, all diesen Straßenfotografierdiensten mit einbinden und sie mit als Vorlage an diesen Stable Diffusion Maschinengerät, Software, KI-Apparat geben und sagen, so ungefähr sieht das hier aus, mach jetzt mal da ein schönes Bild draus. Und dann wird es schon realistischer in unserem Sinne, weil authentischer, weil so könnte es dann wirklich aussehen. So, jetzt kann man sagen, ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja, vielleicht. Lustig ist es zumindest. Aber man muss vielleicht auch mal anders herum denken. Was wir heute so sehen in Funk und Presse und Internet und Zeitung, oft genug steht dabei, da ist da Unfall passiert oder dies oder jenes und dann ein Foto dabei und darunter steht Archivbild oder Beispielbild oder Beispielfoto. Das heißt also, wir bekommen sowieso nur einen ungefähren Eindruck, wie das, was im Text beschrieben wird, in etwa aussehen könnte, aber mit Sicherheit nicht so aussieht. Macht der Fotoapparat von Björn was anderes? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja gang und gäbe heutzutage. Ja, und dann das nächste ist natürlich, was man sich überlegen muss, diese Bilder, wie entstehen die denn oder warum? Wenn wir mit einem normalen Fotoapparat, früher einen chemischen und heute haben wir einen Chip da drin, etwas aufnehmen, was passiert denn dann? Elektromagnetische Wellen, die meist von der Sonne, nachts auch von künstlichem Licht kommen, die werden an allen möglichen mehr Gegenständen um uns herum reflektiert, absorbiert, gefiltert und so weiter. Und dieses Mischmasch trifft auf den Chip in unserer Knipskiste Und dort wird es dann wieder in elektrischen Strom umgewandelt. Die Elektronen flitzen da durch die Gegend und dann sitzt wieder ein kleiner Prozessor und der sagt, aha, da ist die Wellenlänge, dann machen wir das so und so und so und so draus und auf das Display, da steuern wir dann diese Pixel an, damit diese Farbe entsteht, die dann ziemlich ähnlich ist zu dem, was von außen durch die Linse reinkam. Ja, Linse braucht der Björn auch nicht mehr, ja. Und vielleicht zum Essen, Linsensuppe. Und dieses Bild, dieses künstliche Bild, was wir hinten auf der Kamera sehen, vielleicht später ausgedruckt oder vielleicht zu Hause auf dem Monitor oder sowas, ja, das ist das, was wir Realität nennen. Wir versuchen, das, was in unser Auge normal eindringt, ohne Kamera, und dann dort verarbeitet, verwurstelt wird und im Gehirn zu einem Bild zusammengesetzt wird. Das sind aber keine Bilder in unserem Gehirn, das sind ja nur Vorstellungen von Bildern. Wobei wir können uns ja auch keine Bilder vorstellen, weil wir gar keine sehen können. Aber das, was wir eben verabredet haben, das ist eben ein Bild, das ist ein Baum, das ist ein Haus, das ist eine Frau mit einem roten Kleid, das ist ein Auto. Das bastelt unser Gehirn aus diesen unterschiedlichen Wellenlängen, unterschiedlichen Frequenzen, unterschiedlichen Intensitäten heraus. Ja, und das sagen wir dann, ist Realität. In Wirklichkeit ist aber da draußen, vor unseren Augen, das alles gar nicht. Denn da ist noch viel, viel mehr. Wir sehen hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Spektrum der Wellen, die auf uns und Felder, die auf uns einwirken und machen uns daraus eine Realität. Aber die Realität gibt es gar nicht, sondern das ist eine scheinbare, etwas, was wir verabredet haben, auf dessen Basis wir miteinander kommunizieren können. So, und was ist jetzt anders, was der Björn Karmann macht? Eine andere Realität, mit anderen Sinnen, mit anderen Wahrnehmungen, mit anderen Vorstellungen. Hier wird etwas zusammengemischt aus unserer scheinbaren Realität in eine neue virtuelle Realität. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt denn das? Wir können uns, wenn wir eine Zeitung lesen und wissen, in Südafrika ist ein Baum umgefallen und da ist ein Beispielfoto drin, damit wir uns das vorstellen können, wie ein umgefallener Baum aussieht. Okay. Wenn wir jetzt dieser KI, dieser Stable Diffusion sagen, mach mal Bild mit umgefallenem Baum in Südafrika, geben ihm noch die Daten, geben ihm noch das Wetter, geben ihm noch die Uhrzeit, geben ihm noch die Jahreszeit, dann bekommen wir auch einen Baum. Der ist wahrscheinlich genauso falsch wie das Bild, was wir in irgendeiner Zeitung gesehen haben von dem Archivbild von diesem umgefallenen Baum. Wo ist der Unterschied? Das eine ist genauso falsch wie das andere. Bisher waren wir es gewohnt, dass wir nur von einer Seite belogen werden mit den Bildern. In Zukunft können wir unendlich viele Lügen auf uns einstürzen. Ist es schlimm, wenn wir plötzlich 1000 Lügen sehen, die unterschiedlich sind und vielleicht im Mittelwert näher an das eigentliche Ereignis herankommen, als das, was uns irgendein Lektor oder sowas in der Zeitung, der aus irgendeinem Archiv irgendein kostenloses Bild rausgekramt hat, vor die Augen hält und was sicher falsch ist. Man muss da ein bisschen weiter, ein bisschen näher da hineingehen, an diese Idee heran. Und in Wirklichkeit ist es ja ein Programm, welches eine Welt halluziniert. Eine Welt zusammenbastelt, eine Welt simuliert, die im Grunde genommen nicht vorhanden ist. Nicht anders als das, was wir als Beispielbilder sehen. Oft genug sehen wir auch im Fernsehen Beispielbilder von irgendwelchen Flugzeugen. Oft genug sehen wir irgendwelche Flugzeuge, die nah aneinander fliegen. Das sind alles Beispielbilder. Real sind nicht viele. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich kann es nicht abschätzen, aber auf jeden Fall ist das ja alles Schau, was wir da sehen. Das ist alles nicht die Wahrheit, das ist alles nicht real. Und wenn es real wäre, dann wäre es ja nur das, was wir als Menschen als real verabredet haben, wie wir unsere Welt sehen wollen. Also, diese Paragraphica, diese Kamera, diese Paranoika-Kamera oder wie auch immer, ist ein lustiges Ding, ist eine schöne Geschichte. Zusammen mit KI ist es eine neue Qualität, wie wir die Welt, dann sagen wir mal ganz positiv ausgedrückt, erklärt und gezeigt bekommen. Nicht, wie wir die Welt wirklichkeitsnah dargestellt bekommen. Energiegewinnung ist auch ein Thema. Ich wollte nur schon mal ankündigen, ich habe im Ende Januar bei Netto so eine von diesen relativ preiswerten Solar- oder Balkonkraftwerken heißen die, obwohl da gar keine Balkons produziert werden, bestellt. Die ist dann auch geliefert worden. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das Ding aufzubauen. Ich will das mit Thomas gemeinsam ausbauen. Wir wollen das an dem Haus, wo unser Studio drin ist, ranhängen und wollen dann natürlich auch messen und machen. Das sind zwei Zellen, liegen jetzt bei mir auf dem Balkon und gucken in die Sonne und ärgern sich, dass keiner den Strom haben will, den sie produzieren könnten. Und tun sie ja nicht, ist ja kein geschlossener Stromkreislauf. Und den Wandler dazu, den man einfach in die Steckdose stecken kann. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die mich wahnsinnig ärgert. Normal offiziell muss man ja immer noch die Hightech-Geräte anmelden. Was für ein Scheiß. Da verlangt man von uns, dass wir Energie sparen, Strom sparen, dass wir neue Heizungen haben, dass wir, was weiß ich nicht alles. Aber wenn ich die Sonne, die auf mein Dach knallt, auf meinen Balkon knallt, wenn ich die nehmen will und will sie bei mir in die Steckdose stecken, dann muss ich das anmelden. Ja, hört mal, ihr Regierungsmacker, seid ihr eigentlich total bescheuert? Ihr seid wohl zu stark von der Sonne beschienen worden. Seid doch froh, wenn die Menschen so einen Kram kaufen und dann dafür sorgen, dass unsere Gesamtenergiebilanz viel, viel besser wird. Dass sie ein bisschen, klein wenig eigenen Strom produzieren, das ineffizient ist, für die Menschen selbst teurer ist, als wenn sie das aus der Steckdose beziehen. Aber naja, gut. Es ist eben einfach nur total bescheuert, was passiert. Statt zu sagen, okay, dann mach doch, je mehr, desto gut. Nein, irgendwie Vorschriften anmelden und so weiter. Es gibt sogar in einigen Bereichen in Deutschland noch die Pflicht, dass man warten muss, bis man die Genehmigung vom Netzbetreiber hat. Kinders, für mich habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank, ganz ehrlich. So, fertig. Dann gibt es natürlich alle möglichen anderen Sachen. Zum Beispiel diese Geschichte, dass jetzt in China plötzlich ein Durchbruch erzielt worden sein soll. Ich weiß nicht, was da durchgebrochen ist. Wahrscheinlich der Verstand von denen, die es publiziert haben. Weil chinesische Forscher einen Rekord aufgestellt haben mit Fusionskraftwerk, mit einem Forschungsfusionskraftwerk. Jo, also Rekord ist eine schöne Sache, aber Durchbruch, was denn Quatsch. Was ist denn das nun, ein Fusionskraftwerk? Fangen wir mal mit der Sonne an. Die kennt ja jeder. Das ist dieses Ding, was da oben am Himmel hängt. Und schon seit Zeiten, die wir uns nicht vorstellen können, und noch so lange, hoffe ich, dass sie morgen noch da ist, wie wir es uns auch nicht vorstellen können. Und was macht diese Sonne nun? Im Inneren wird aus Wasserstoff Helium gebastelt. Und das macht die Sonne ganz natürlich. Da braucht die keinen Kraftwerk oder kein Menschen dafür. Weil die so riesig ist, so unglaublich groß und eine sehr hohe Schwerkraft durch diese Riesenmasse hat, ist ihr Inneres, dadurch, dass es alles zusammengepresst wird, ungefähr 10-mal so dicht wie Blei. Das heißt also, die gleiche Menge Sonnenmasse, könnte man sie denn auf der Hand halten, würde 10-mal so viel wiegen wie ein Stück Blei gleichen Ausmaßes. Nur, ich würde es nicht in die Hand nehmen, denn diese Sonnenmasse im Inneren, die hat so ungefähr eine Temperatur von 15 Millionen Grad und die fällt also einfach durch die Hand durch und von der Hand bleibt wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig. Und durch die Schwerkraft ist auch ein Druck im Inneren der Sonne von etwa 250 Milliarden Bar. Jo, ein Bar, das wissen wir, was das ist. Im Autoreifen haben wir 2 Bar oder irgendwas bisschen mehr, bisschen weniger. In der Sonne 250 Milliarden Bar. Und diese ganzen Bedingungen, die sorgen dafür, dass dieser Prozess, diese Kernfusion, diese Verschmelzung der Kerne da zusammen laufend weitermachen und der Prozess nicht aufhört. Gut, wenn man jetzt einen Fusionsreaktor auf der Erde bauen will, dann können wir keine 250 Milliarden Bar nehmen. Wir haben keine 15 Millionen Grad. Wir haben ja gar keinen Eimer, wo wir den Kram reintun können, der dann nicht schmelzen würde. Es muss also irgendwie anders sein. Man macht ein mächtiges Magnetfeld. In diesem Magnetfeld hält man magnetisch die Gase fest und dann, so dass die da drin schweben quasi und nicht nach außen können und auch keine Berührung mit Materie außen herum haben. Und dann schießt man von außen, es gibt unterschiedliche Methoden, aber zum Beispiel mit Lasern da drauf, Hochenergielasern, um dieses Gas zu erhitzen. Da, weil wir nicht so viel Druck aufbauen können, ich glaube, der Weltrekord, den wir Menschen in einer solchen sogenannten Stempelzelle aufbauen können, liegt im Moment bei knapp 8 Millionen Bar. Also die Sonne macht 30.000 Mal mehr Druck als das, was wir im Moment können. So, und dann verschmelzen die Sachen. Und um den fehlenden Druck, den wir hier auf der Erde ja nicht nachbilden können, auszugleichen, da nimmt man also einmal höhere Temperaturen und andere Isotope des Wasserstoffs, wie Deuterium zum Beispiel oder Tritium, also eine hat ein Neutron und das andere zwei Neutronen mehr im Kern. Auch mit Bohr hat man es schon versucht. Und man forscht auf dieser Erde im Moment in, ich glaube, 135 Forschungsanlagen an dieser Kernverschmelzung, in der Hoffnung, dass man es irgendwann mal schafft, mehr Energie rauszukriegen, als man reinsteckt. Es gibt 63 Fusionsreaktoren, Forschungsreaktoren auf der Welt und alle arbeiten mit Defizit. Heißt, man muss mehr Energie aufbringen, um diesen Prozess am Laufen zu halten, als man herausbekommt. Das, was man jetzt in China gemacht hat, man hat also für 403 Sekunden eine stabile Temperatur von 100 Millionen Grad halten können. Wir gehen aber davon aus, wir müssen mindestens mal 1000 Sekunden diesen Vorgang aufrechterhalten, um auch wieder Energie entnehmen zu können, nicht nur da reinzupumpen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, bei diesen hohen Temperaturen, bei diesen hohen Drücken, bei Sachen, die man nicht anfassen kann, die man nur im Magnetfeld schweben lassen kann. Diese ganze Geschichte ist unheimlich kompliziert, unheimlich komplex. So einfach, wie ich das hier erkläre, ist es vielleicht, wenn die Brüder Grimm sowas beschrieben hätten, aber nicht, wenn ein Wissenschaftler das erklären müsste. Der kann es aber auch nur Wissenschaftlern erklären. Wir haben für diese Fusion das Problem, wir müssen sie also wirklich so lange aufrechterhalten, bis sich ein Zustand eingestellt hat, dass sie sich selbst erhält, dass ich nicht von außen Wärme zuführen muss. Denn keiner heizt die Sonne auf, das macht die ja auch selbst. Sowas müssen wir hier auch haben. Und dieses Plasma, welches da eingeschlossen ist, das muss also mindestens erstmal 1000 Sekunden lang aufrechterhalten werden, damit sich ein solcher stabiler Zustand einstellen könnte. Ob es tut, muss er selbst entscheiden. Dieser Versuchsreaktor, um den es da ging, der jetzt überall in Nachrichten ist, da ist es also jetzt erstmals gelungen, das auf 403 Sekunden stabil zu halten. Ist schon ganz schön stolz darauf. Das Magnetfeld ist ja außen auch noch mit Metall eingeschlossen, da wo die Temperaturen nicht mehr so hoch sind, damit, naja, man kann es ja nicht einfach in der Luft rumfliegen lassen. Es gab aber schon vor anderthalb Jahren etwa einen Plasmaversuch, wo 17 Minuten lang Temperaturen von 70 Millionen Grad in diesem Magnetfeld erreicht worden sind. So, jetzt hört sich das alles gut an. Da gibt es einen Faktor, der wird Q genannt. Hat also nichts mit der Weide zu tun, wo die drauf rumlaufen, sondern das ist der große Buchstabe Q. Und der beschreibt das Verhältnis zwischen der Energie, die man hineinsteckt oder die im Plasma steckt und der, die man bekommen kann. Problem ist, wir Menschen sind ja so primitiv, wir sehen es an den Atomkraftwerken, wir nehmen da erhitzen Wasser mit diesen Kernbrennstäben, das verdampft und dann treiben wir damit Dampfmaschinen an, so Dampfturbinen, also nicht die alte von James Watt, sondern eine Turbine. Und so ähnlich müssen wir es auch hier machen. Wir können aus Hitze nicht effizient Strom erzeugen, jedenfalls aus solchen hohen Temperaturen nicht, sondern wir müssen auch hier über viele Umwege gehen. Das heißt, von der Energie, die in diesem erhitzten Plasmafeld, in dem Magnetfeld steckt, können wir maximal 30% in elektrischen Strom umwandeln. Naja, könnte man sagen, wenn wir Q10 haben, dann ist das ja immer noch eine ganze Menge. Ja, im Prinzip ja. Nur um diese Plasma wirklich in der Phase der Fusion zu halten, muss man von außen ja laufend Energie zuführen, damit die Temperatur so hoch bleibt, damit der Druck so hoch bleibt. So, und die Energie, die wir von außen zuführen, die muss man natürlich von dem, was man gewinnen kann, wieder abziehen. So, da bleibt also schon mal unterm Strich fast nichts mehr übrig. Und dann können wir diese zugeführte Energie, wenn wir die erzeugen wollen, wenn wir zum Beispiel Laserstrahlen erzeugen wollen, dann ist das ja auch nicht so, wir schicken da 1 Kilowatt rein und es kommt ein Laserstrahl mit 1 Kilowatt raus. Nee, denkst du, das ist auch viel, viel weniger. Das sind, je nachdem wie und was, wir wissen es zum Beispiel von LED, da haben wir einen Wirkungsgrad von maximal 30%. So, und da ist es genauso. Das heißt, unterm Strich arbeiten diese ganzen Dinge alle noch defizitär. Das heißt, wir müssen mehr Energie reinstecken, als wir rausholen. Und genau das wollen wir ja nicht. Da brauchen wir die Dinger hier gar nicht einzuschalten. Nein, man hofft ja, dass man irgendwann in naher Zukunft in der Lage ist, einen Fusionsreaktor zu produzieren, der seine Fusion selbst erhält, weil der Druck und die Temperatur so hoch ist, dass man von außen keine Energie mehr zuführen muss, mal abgesehen vom Magnetfeld. Das muss ja auch aufgebaut werden, damit das Ding da schwebt. Aber das sollte er dann selbst auch erzeugen und dann noch einen Überschuss rausgibt. Rein rechnerisch wäre man in der Lage, mit so einem mittleren Fusionsreaktor so etwa 15 Windräder zu ersetzen. Nur mit dem Unterschied, der Fusionsreaktor, der arbeitet auch bei Windstille, der arbeitet auch im Gegensatz zu Solarzellen zum Beispiel, die man ja auch nehmen könnte, wenn es Nacht ist und wenn Schnee auf dem Fusionsreaktor liegt, na, der ist zu warm, da liegt keiner drauf, dann würde der auch arbeiten und er strahlt nicht und produziert keinen Müll wie ein Atomkraftwerk. Es wäre eine ideale Lösung. Nur wenn man die heutigen Forschungsergebnisse sieht und vergleicht und realistisch betrachtet und mit diesen Forschern spricht, da ist keiner, der sagt, kriegen wir bis Ende des Jahres. Nein, ist keiner, der sagt, kriegen wir bis Ende des Jahrzehnts. Nein, die sagen alle 10, 15 Jahre. Das ist der früheste Termin, wo wir uns vorstellen könnten, dass wir einen funktionsfähigen Reaktor haben, der dann auch ans Netz gehen könnte. Aber da haben wir ja noch unsere Staaten, unsere Behörden, unsere Zulassung und Genehmigung. Die müssen ja erstmal verstehen, was passiert in so einem Ding. Dann denken die sich Gefahren aus, ob die real sind oder nicht, spielt ja dann erstmal keine Rolle. Und wenn dann alle Vorschriften erfüllt sind und der Reaktor immer noch funktioniert, dann können wir damit Strom erzeugen. Also bitte nicht glauben, Durchbruch in China. China ist gesund, da ist kein Durchbruch. Und es kommt kein Fusionsreaktor jetzt die nächsten Jahre aus China und es wird keiner bei uns oder irgendwo anders in der Welt ans Netz gehen, weil wir Menschen einfach technologisch noch nicht so weit sind, dass wir das könnten. Die Szene der Einflüsterer, ach ihr wisst nicht, was das ist, die Influencer, die also den Leuten versuchen weiszumachen, was alles gut ist und was sie kaufen sollen, weil sie daran Geld verdienen, Provisionen quasi. Die wird es in Frankreich künftig schwer haben. Gut, in Deutschland ist es ja schon seit einiger Zeit so, dass Werbung in sozialen Medien gekennzeichnet sein muss. Also wenn ich zum Beispiel Werbung machen würde für, was weiß ich was, einen undurchnässbaren Hosenboden bei Kinderkleidung, würde das in dem Video zeigen, vorstellen, machen und die Firma hätte mir die Kinderkleidung zur Verfügung gestellt und noch 100 Kisten zusätzlich, die ich verkaufen kann oder verlosen oder verschenken kann und mir dann noch 10.000 Euro zusätzlich gegeben, also richtig Werbung und ich würde nicht sagen, hey, das ist Werbung, ich will euch verarschen, so wie das jede Werbung macht, ich bin ja eine anständige Werbung, dann wäre das in Deutschland verboten. Ob da viel passiert, weiß ich nicht. Aber die Franzosen gehen da einen Schritt weiter. Da ist es künftig nicht mehr so. Hier muss die Werbung ganz deutlich gekennzeichnet sein. In allen Postings, in allen Videos, überall da, wo die Veröffentlichung ist. Sie muss überall ganz klar erkennbar sein und sofort und direkt. Das ist Werbung. Wenn man sich nicht daran hält, dann drohen in Frankreich künftig Geldstrafen bis zu 300.000 Euro und Haftstrafen. Da kann man dann aus dem Knast Werbung machen für die wunderbaren Gitterstäbe. Damit will man in Frankreich diese Influencertum, was ja nun für mich widerlich ist, einschränken. Ich bekomme also jede Woche 50 Angebote bestimmt. Wir haben ein neues Dingsbums da und das ist absolut super und das Beste und wir führen das ein. Und wenn du da 20 Sekunden in dein Audio reinnimmst und zwar am Anfang, gleich an der Stelle, und dann bekommst du das von uns kostenlos. Aber nicht nur das, du kriegst auch noch für deine ganze Familie jeweils eine Version. Und den vereinbarten Preis mit dir, den zahlen wir dir natürlich auch noch. Diese Geschichte ist ja gang und gäbe. Wenn ich mir das ansehe, nur bei YouTube, TikTok will ich ja gar nicht mal nehmen, das ist ja eine Seuche, dann ist es ja so, dass kaum noch ein ordentliches Video da ist, in dem nicht Werbung oder heimlich, also Schleichwerbung gemacht wird, was nicht angegeben wird. So, und da verfallen dann die Leute auf Tricks. Das geht dann so, die schreiben mich an, lieber CC2, wir haben hier eine Sendung angegeben, ist alles super und du bist der beste Mensch auf dieser Welt und deswegen bieten wir dir Folgendes an. Du kaufst bitte ein Produkt von uns, Name so und so, bei den wilden Weibern oder irgendwo anders. Schickst uns per E-Mail die Rechnung und wir überweisen dir den Betrag. Zack, schon kann mir nur noch schwer nachgewiesen werden, dass ich kostenlos Produkte bekommen habe, die ich dann vorstelle. Nächste ist, wenn dann das Video gelaufen ist bei dir auf deinem Kanal und es unseren Vorstellungen entspricht, dann überweisen wir dir noch den Betrag XY, was weiß ich, normal 2.000 Euro oder 5.000, je nachdem wie bekannt und wie akzeptiert der Kanal ist, wo es läuft. So, und ich sehe, weil ich eben die ganzen Angebote auch bekomme, so viele Videos, wo nicht darauf hingewiesen wird, dass das kostenlose Geräte sind, die da sind und dass das bezahlte Sachen sind. Und es ist auch kaum möglich für YouTube oder ähnliche Plattformen, das selbst herauszubekommen und zu beschränken. Sicher in einem anderen Fall ja, aber das will man in Frankreich, wie gesagt, künftig verbieten. Nicht nur künftig, sondern das ist verboten und der Wirtschaftsminister, wie heißt der, Bruno Le Maire oder so ähnlich, war irgendwas mit Urlaub, der hat also gesagt, die Party ist vorbei und für all diejenigen, die glauben, dass man im Internet frei betrügen kann, gibt es jetzt schwere Zeiten. Und diese Influencer können dann auch nicht mehr, wenn es zum Beispiel sagen, gut, dann ziehe ich eben nach Irland und mache von da meine französischen Sendungen, geht auch nicht, da werden sie auch verfolgt, da werden sie auch bestraft. Dann gibt es zusätzlich noch so Sachen, dass man für Alkohol, für ungesundes Essen, für verlogenen Dreck, diesen Esoterik-Scheiß da, klebst dir Pflaster irgendwo auf den Nacken und anschließend wirst du nicht mehr beeinflusst von den Handystrahlen und lauter so ein Scheiß. Das wird künftig unter Strafe gestellt. Und in Frankreich schätzt man, dass es etwa 150.000 Influencer gibt, die künftig überwacht werden müssen. Und da ist eine extra Behörde geschaffen worden. Die passt dann auf. Und wenn jemand sich nicht an dieses Gesetz hält, dann darf er eben blechen oder geht in den Knast. Ich selbst finde es also gut, weil es wird so viel erzählt und so als Sympathieträger irgendwie etwas gemacht. Und das sollte in Deutschland genauso streng sein. Auch bei Werbung im Fernsehen. Wenn da irgendeiner seinen Bekanntheitsgrad ausnutzt und den Leuten irgendeinen Scheiß aufs Auge drückt, nur um das Geld aus der Tasche zu ziehen, solltet ihr dafür verantwortlich sein. In Frankreich müssen übrigens die Influencer künftig eine Haftpflichtversicherung haben, damit sie für Schäden, die ihren Zuschauern, die gutgläubig ihre Produkte anwenden, entstanden sind, aufkommen können und Schadenersatz leisten können. Also, es tut sich etwas, der Wildwuchs bei YouTube und Co. wird wahrscheinlich eingeschränkt. In Deutschland hat YouTube ja schon reagiert und ja mehr oder weniger streng dafür gesorgt, dass solche Sachen, wenn sie ganz grob auffällig sind, abgestellt werden. Wir sollten mal über den Raspberry Pi in der Version 4 reden. Wenn ich mir das so ansehe, da gibt es ja einige, ich muss schon sagen, mit einem schweinischen Benehmen, Händler meine ich damit, die diese Teile im Netz für 220 und mehr Euro verkaufen. Muss man sich mal überlegen, so einen kleinen Computerplatinchen, 220. Liegt aber daran, dass seit anderthalb Jahren die Chipknappheit zugeschlagen hat und auch Platinenherstellung und sowas alles nicht mehr so gelaufen ist, wie es mal war. Aber nach diesem kurzen Anlauf von anderthalb Jahren hat die Raspberry Pi Foundation jetzt reagiert und sie haben allerdings schon Anfang des Jahres gesagt, wir wollen ab Mai diesen Jahres etwa 600.000 Raspberry Pi 4 liefern, in den Markt bringen. Dann im Juni 800.000 und ab Juli 1 Million Stück. Heißt mit anderen Worten, die Preise werden drastisch fallen. Wer so ein Ding kaufen will, macht das. Um Himmels Willen macht das. Das ist ein super Teil. Damit kann man tatsächlich als Heimcomputer, nicht wenn man damit zocken will, nicht wenn man 3D-Spiele machen will, aber für normale Heimanwendung, ein bisschen im Internet surfen, ein paar E-Mails empfangen, ein paar Texte schreiben und ein bisschen Tabellenkalkulation. Mehr braucht kein Mensch. Und wenn doch, dann ist es keiner. Ja, aber bitte wartet. Lasst die Abzockhändler auf ihren hohen Preisen sitzen und wartet. Die Preise werden in den nächsten 3 Monaten drastisch fallen, weil der Markt genügend von diesen wunderschönen kleinen leistungsfähigen Rechnerchen hat. Ich wollte nur sagen, also wer sowas kaufen will, nicht sofort kaufen. Die Angebote im Moment sind einfach nur unseriös. Es ist kaum möglich, einen 4 GB für unter 110 Euro zu bekommen und dann 8 GB für unter 160 Euro. Wie gesagt, Ausreißer nach oben, kein Problem. So, und wie machen die das nun? Die haben eine Zusammenarbeit mit Sony vereinbart. Sony macht für die ja so eine Art Lagerhaltung, baut Lagerbestände auf für die Halbleiter, die benötigt werden und auch für die Platinen und weitere Komponenten. Es ist also die letzten anderthalb, 2 Jahre ziemlich schlimm geworden und wer so einen Raspberry kaufen wollte, der hat sich das 3-mal überlegt. Jetzt sollte er 3-mal überlegen, ob er nicht noch 1, 2, 3 Monate warten soll und dann kann er fast von dem eingesparten Geld in Urlaub fahren. Zumindest aber 2-mal essen gehen. So. Ich habe diese Woche mal mit Thomas Ritter, unserem Shopbetreiber, telefoniert, der das ja ehrenamtlich macht, diesen Shop zu betreiben, hat nichts mit dem CC2 zu tun. Er hat die Erlaubnis dafür, er darf das Logo verwenden, er darf es verkaufen und CC2 bekommt eine Provision und Thomas Ritter hat die Arbeit. So ist das gerecht aufgeteilt. Thomas, vielen Dank dafür. Und der hört nämlich immer mit, ich weiß das. Ab und zu meldet er sich dann mal. Und wenn ich sage, ich habe lange nichts von ihm gehört und ich sage das dann hier im Audio, dann ruft er anschließend an. Das ist doch eine tolle Kommunikation, die wir haben. Ich möchte mich aber auch bei denen bedanken, die jetzt wieder gespendet haben. Und es gibt viele, die nicht genannt werden wollen. Die werden natürlich auch nicht genannt. Aber jetzt will ich sie mal nennen, nicht beim Namen, sondern ich will mich bei allen anonymen Spendern ganz, ganz herzlich bedanken. Natürlich auch bei allen Nicht-Anonymen. Und jeder, der was Gutes tut, hat ja das Recht zu sagen, okay, dann nennen mich mal. Ist auch in Ordnung und ich freue mich darüber. Nur die Anonymen, die haben wir, glaube ich, noch nie genannt, oder? Aber ich habe gesagt, ist mal an der Zeit. So, jetzt ist es an der Zeit. Sonne scheint. Ich muss das hier noch schneiden und alles fix und fertig machen und hochladen und anlegen. Und jetzt wird es wirklich Zeit. Ich freue mich, wenn Sie bis hierher durchgehalten haben. Denken Sie mal über die Realität mit der Kamera nach. Und wenn Sie künftig Bilder sehen, gucken Sie mal, wo überall steht. Beispielbild, Archivbild und so weiter. Man könnte auch drunter schreiben, Verarschbild, ist das Gleiche. Also lasst euch nicht verarschen. Denkt immer an diesen Audiocast. einen denkwürdigen Audiocast. So, jetzt aber endlich will ich Schluss. Ich tue meinen Daumen nach oben und sage, ich freue mich über jede Spende, weil es wird immer schlimmer, es kommt immer weniger Geld rein, Werbeeinnahmen kaum noch. Ich muss überlegen, wie es weitergeht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Monat. Ich wünsche euch schönes Wetter. Wenn ihr schon weg seid, schönen Urlaub. Kommt gesund wieder zurück und alles Gute für die Zukunft. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.